ARD Sounds.
Notizen aus aller Welt. Ein Podcast von BR24.
Vor ziemlich genau 50 Jahren, am 1. April 1976, gründeten Steve Jobs und Tim Cook ein Kleinstunternehmen und machten das unbedeutende Garagen-Startup mit dem angebissenen Apfel als Emblem innerhalb weniger Jahre zum mächtigsten und wertvollsten Tech-Unternehmen, das jeder auf der Welt kennt. Im Januar 2007 dann stellte Steve Jobs in San Francisco das erste iPhone vor. Das Gerät hat die Gesellschaft für immer verändert und begründete das gesamte Social-Media-Zeitalter. Zum 50. Geburtstag sieht sich Apple jetzt aber vor großen Herausforderungen. KI und die US-Politik verändern die Welt radikal. Außerdem steht ein Wechsel an der Unternehmensspitze an. Nils Dams.
Eine Straßenumfrage in San Francisco. Welches Handy haben Sie und warum? Ich habe Android-Handys ausprobiert, aber das iPhone finde ich einfacher. Wenn du wechselst, musst du dich an so viele neue Dinge gewöhnen und ich habe es gelassen. Ich habe eine Firma, ich habe keine Zeit für sowas. Das iPhone ist das wichtigste Gerät von Apple. Damit verdient der Konzern das meiste Geld. Es ist auch der Grund, warum Apple so einflussreich und wertvoll ist.
Wenn du Bilder tauschen willst, dann geht das mit AirDrop ganz einfach. Ohne iPhone ist das kompliziert. Es ist einfach und sieht schön aus.
Apple ist aber auch extrem abhängig von diesem einen Gerät. Und das könnte zum Problem werden.
I don't like Apple products after Steve Jobs died.
Seit Steve Jobs gestorben ist, mag ich Apple-Produkte gar nicht mehr.
Period.
Und hier hat es angefangen mit dem iPhone im Moscone Messezentrum in der Innenstadt von San Francisco. Hier ist gerade eine Cyber-Security-Konferenz. Es gibt lange Schlangen vor den Hallen und alle gucken natürlich auf ihr Handy.
Vor fast 20 Jahren, im Januar 2007, steht Steve Jobs, Apples Mitgründer und der damalige Chef, auf einer Bühne im Moscone Messezentrum. Sein Auftritt wird zu einem wichtigen Moment der Technikgeschichte.
This is a day.
Auf diesen Tag habe ich mich 2,5 Jahre gefreut.
I've been looking forward to for 2.5 years.
Spannung erzeugen, das konnte Jobs richtig gut. Er kündigt ein revolutionäres Produkt an.
Every once in a while. A revolutionary product comes along.
Eine Präsentation von Steve Jobs hat auch immer ein bisschen was von einer religiösen Veranstaltung. Er nennt sie allerdings Keynote.
Today Apple is going to reinvent the phone.
Er will die Welt erlösen.
And they all have these plastic little keyboards on them. And they're not so easy to use.
Erlösen von den unpraktischen kleinen Plastiktastaturen der Konkurrenzhandys. Die Gemeinde erhält das
iPhone.
Das ist tatsächlich anders. Schon das erste iPhone hatte kaum Tasten und kam ohne zusätzlichen Stift aus. Um zu tippen, um Bilder oder Landkarten klein oder groß zu ziehen, dafür brauchten User jetzt nur noch ihre Finger. Das war neu.
Are you getting it?
Das iPhone löst einen Hype aus.
People have been lined up outside this AT&T.
Seit 6 Stunden warten Leute vor dem Laden, um es als erstes kaufen zu können.
Since about 10 o'clock last night.
Als Steve Jobs 2007 das erste iPhone vorstellt, hatte Apple einen Jahresumsatz von rund 24 Milliarden US-Dollar. Der Umsatz 2025 416 Milliarden Dollar. Das hat vor allem mit dem iPhone zu tun. Aber wie hat das alles angefangen? Steve Jobs und Steve Wozniak, damals Anfang und Mitte 20, gründen am 1. April 1976 die Apple Computer Company. Es gibt auch einen dritten Mitgründer, Ronald Wayne. Sie haben diesen großen Auftrag bekommen und sollten 50 Computer bauen. Dafür brauchten wir Teile für $15,000. Heute wären das $100,000. Hätte das nicht geklappt, wären wir persönlich haftbar gewesen. Ich hätte alles verlieren können. Das will Wayne nicht riskieren und ist nach 12 Tagen raus. Die erste Apple-Zentrale, die Garage von Jobs Eltern. In den USA gibt es eine Art Gründergaragen-Mythos. Auch Amazon oder Google starteten in Garagen. In den 30er Jahren haben schon William Hewlett und David Packard in einer Garage an ihren ersten Geräten von Hewlett Packard geschraubt. Die HP-Garage gilt als Keimzelle des Silicon Valleys.
Das Silicon Valley ist schon ein bisschen wie so ein digitaler Ruhrpott. Alles ist ziemlich eng aufeinander. Ich bin jetzt hier vor der Apple-Garage.
Adresse 2066 Chris Drive, Los Altos.
Und hier steht auch natürlich direkt ein Schild. Privates Grundstück, betreten verboten. Okay, okay.
Steve Jobs und Steve Wozniak, genannt Woz, haben vor Apple auch schon bei HP gearbeitet. Vor allem Jobs reicht das aber nicht. Er will mehr Freiheiten und eine eigene Firma.
Die Garage ist ein Teil dieses Hauses. Ist kein extra Gebäude, eine weiße Eingangstür, sonst alles ziemlich beige. Davor steht so ein kleines Bäumchen, so ein bisschen Rasen. Und das war's.
Jahre nach der Gründung sagt Steve Jobs:
Woz and I started Apple in my parents' garage when I was 20.
Woz und ich haben mit Apple in der Garage meiner Eltern angefangen. Wir haben hart gearbeitet und nach 10 Jahren ist aus den 2 aus der Garage ein Milliardenunternehmen mit 4.000 Mitarbeitenden geworden. Welche Rolle dabei aber die Garage genau gespielt hat, laut Steve Wozniak nicht die größte.
The garage is a bit of a myth. It's overblown.
Die Garage ist ein etwas überzogener Mythos, sagt er dem Sender Bloomberg und in einem Podcast. Wir hatten eine Presseagentur, die immer gesagt hat, das sind 2 Kids aus der Garage. Das war eben eine Geschichte, die sich gut verkauft hat. Sie hätten die Garage aber eigentlich kaum genutzt. Wenn wir über neue Ideen und Produkte nachgedacht haben, dann ist das nie in der Garage passiert. Die Rechner wurden auch nicht in der Garage zusammengebaut. Aber sie war ein Platz zum Abhängen. Wenn du kein Geld hast, dann musst du deine Firma einfach zu Hause starten. Steve Jobs hat schon sehr früh verstanden, innovative Produkte alleine reichen nicht. Wichtig sind auch gute Geschichten, das Storytelling, um die eigenen Geräte von anderen abzuheben, um sie begehrenswerter, cooler und zum Statussymbol zu machen. Jobs will mit Apple die Welt verändern. Wir sind hier, um dem Universum eine Delle zu verpassen, sagte er in einem Interview mit dem Playboy. Auf seine Mitmenschen nimmt er dabei allerdings nicht immer Rücksicht.
Er war schnell gereizt. Manchmal konnte er sehr, sehr gemein zu Leuten sein,
sagt Walter Isaacson über Steve Jobs. Der Autor hat den Apple-Chef über 40 Mal interviewt und kurz nach Jobs Tod 2011 eine Biografie über ihn veröffentlicht.
Er konnte sie einfach richtig angreifen und sagen, du machst das alles falsch, das ist furchtbar.
Wenn es nicht perfekt ist, ist Jobs nicht zufrieden. Dass er auch Technik radikal neu denkt, habe auch mit der Umgebung zu tun, in der er aufwächst. Dem Norden Kaliforniens, sagt Isaacson.
Es gab die Rüstungsindustrie, Hewlett-Packard, aber da gab es auch die Gegenkultur der Bay Area.
That entire brew came together in Steve Jobs.
All das verschmolz in Steve Jobs. Er war so eine Art rebellischer Hippie-Typ. Er hörte gerne Dylan, nahm LSD, liebte aber auch Elektronik.
Listen to Dylan music, dropped acid, but also he loved electronics.
Steve Jobs ist der Visionär, Steve Wozniak das Computergenie. Sie lernen sich 1970 kennen, erinnert sich Wozniak bei CNBC.
I managed to get the parts given to me to build a computer of my own design.
Ich bin an Teile gekommen, um einen eigenen Computer zu bauen. Ein Freund aus der Nachbarschaft kannte auch Steve Jobs und stellte uns einander vor. Er sagte, du musst ihn kennenlernen. Er kennt sich mit Elektronik aus und spielt auch gerne Streiche. Ich wäre eigentlich zu schüchtern gewesen, um auf ihn zuzugehen, aber er kam vorbei und wir fingen an zu reden und tatsächlich verstanden wir uns auf Anhieb.
Best friends for a long time.
In seinem Brief zum 50. Firmengeburtstag bedankt sich CEO Tim Cook nicht nur bei den Kunden, die weltweit Milliarden Apple-Geräte gekauft haben, sondern auch bei denen, die so ticken wie Jobs und Wozniak.
Wenn ihr uns eines gelehrt habt, dann ist es, dass diejenigen, die verrückt genug sind zu glauben, sie könnten die Welt verändern, genau das auch tun. Also, auf die Verrückten, die Außenseiter, die Rebellen, die Unruhestifter, die nicht in die Schablonen passen und Dinge anders sehen.
Think different, Dinge anders sehen, darum geht es bei Apple und auch dieser Mann sieht Dinge anders.
Ja, ich war schon immer ein bisschen rebellisch.
Damit passt Hartmut Esslinger gut zu Steve Jobs. Hartmut Esslinger ist Produktdesigner. Aufgewachsen ist er in Beuren, ein Ortsteil der Gemeinde Simmersfeld im Schwarzwald. Mit seinem Designbüro Frog Design hat er unter anderem für Sony und Microsoft gearbeitet und auch das Design von Apple-Geräten maßgeblich geprägt. Heute lebt er in Los Gatos, ganz in der Nähe der Apple-Zentrale in Cupertino. Ende der 70er sieht er zum ersten Mal einen Apple-Rechner.
Und dann habe ich einfach festgestellt, Apple ist die Zukunft.
Er teilt Steve Jobs Vision des Personal Computers, also den Computer für alle, nicht nur für Firmen.
Aber ich habe einfach dann erkannt, das ist ein Produkt für die Massen. Das ist also kein Spezialprodukt. Da passiert etwas anderes.
Jobs will Apple zu einer weltweiten Spitzenmarke machen und weiß, das Aussehen der Geräte spielt dabei eine zentrale Rolle. Esslinger soll ihm helfen. Jobs holt ihn 1982 nach Kalifornien. Das Ziel? Apple-Computer sollen sich von den grauen Bürorechnern des damals großen Konkurrenten IBM unterscheiden.
Ich wollte die Computer befreien von dem Büro-Image oder Wissenschafts-Image in ein täglichen Leben-Image.
Außerdem sollen alle Geräte, also Computer, Drucker oder Scanner, einheitliche Designmerkmale bekommen und nicht nur IT-Fachleute, sondern alle ansprechen. Das Design wird zum strategischen Kern von Apple.
Okay, dann machen wir ein Meeting mit Steve Jobs und dann frage ich ihn, was jetzt seine Ziele sind. Ja, 1 Million Computer zu verkaufen. sage ich, aber da muss er ein bisschen was anderes machen als die Designs, die er schon hat. Und er sagt, ja, ich stimme zu, die Designs sind hässlich. Also wir haben halt keine Ahnung hier im Silicon Valley.
Esslingers Ansatz, er will, dass Menschen Emotionen zu den Geräten entwickeln.
Formfulness Emotion. Weil Formfulness Function ist nur die Entschuldigung für Langeweile. Also das ist zum Beispiel der Bullshit. Formfulness Function ist falsch, aber Funktion ist notwendig. Qualität ist notwendig. Und dann kommt, wie kommt das Gefühl? Wie mache ich, gebe ich den Value für die Menschen, dass sie sich einfach, ja, da hat sich jemand bemüht um mich, um uns.
Snow White heißt die neue Designsprache, Schneewittchen. Das sind die Regeln, nach denen Apple-Designer Geräte entwerfen. Weiße Gehäuse und schmale, abgerundete Kanten sollen sie haben. Vor allem sollen die Geräte aber einfach zu bedienen sein. Das Motto Keep it simple, haltet es einfach, gilt bis heute. Aber nicht nur das Design hat Apple zu einer der wertvollsten Marken der Welt gemacht. Auch Innovationen und die Inszenierung der Produkte sind wichtig. Ein frühes Beispiel, der erste Macintosh in den 80ern.
Da steht er, hinter Plexiglas.
Das Computer History Museum in Mountain View im Silicon Valley.
Ist nicht viel größer als ein Schuhkarton. Der Bildschirm im Computer mit eingebaut. Sieht ziemlich verranzt aus, ehrlich gesagt. Der wurde wohl gut genutzt. Das einzig Bunte ist das Apple-Logo, der kleine Apfel da. Dann gibt es noch einen Schlitz für die 3,5-Zoll-Diskette. Davor liegt eine Tastatur. Und das ganz Besondere am ersten Mac ist die Maus.
Good evening.
Wofür so eine Maus gut ist, weiß damals kaum jemand.
I'm Steve Jobs from Apple Computer. We're very glad to be here tonight.
Januar 1984.
It is now 1984.
Steve Jobs steht auf einer Bühne in Cupertino.
We've been working on this thing for over 2 years now.
Er trägt ein Jackett, Fliege und grinst wie ein Zauberer, der sich darauf freut, endlich seine Tricks zeigen zu dürfen.
Hello, I am Macintosh.
Sagt der Computer, das ist eher eine Spielerei. Viel wichtiger sind andere Feature, zum Beispiel eben die Maus.
Das war was komplett anderes. Das kannte man nicht. Das schiebe ich mit diesem Ding durch die Gegend.
Michael Reimann ist Apple-Experte und Fan. Er arbeitet bei Radio Bremen und macht nebenher den YouTube-Kanal Apfeltalk.
Gekickt hat mich das Grafikprogramm da drauf. Jetzt konnte ich mit der Maus einen Kreis zeichnen. Fertig. Damals war das wirklich unfassbar.
Apple hat die Maus zwar nicht erfunden, mit dem ersten Macintosh aber bekannt und massentauglich gemacht. Das Ziel von Steve Jobs, er will den Computer für die Masse. 235 Millionen Bürger hatte die USA 1984.
But only a fraction of them can use a computer.
Und nur ein Bruchteil davon kann einen Computer nutzen. Der Macintosh sei, sagt Jobs, der Computer für den Rest von uns.
That it's the computer for the rest of us.
Um das allen klarzumachen, geht er auch bei der Werbung neue Wege. Apple engagiert den britischen Regisseur Ridley Scott. Der produziert einen Werbespot, der während des Super Bowl-Finales läuft. Eine Minute lang und eine Anspielung auf George Orwells düstere Geschichte 1984.
Apple Computer will introduce Macintosh.
Der Macintosh wird als eine Art Befreiung dargestellt. Ein Seitenhieb auf den damals übermächtigen Konkurrenten IBM.
Du wirst sehen, warum 1984 nicht wie 1984 sein wird.
Aber der erste Macintosh hat nur wenig Speicherplatz. Geschäftsleute kaufen kaum. Der Computer verfängt zwar bei Kreativen und Jüngeren, die haben aber nicht unbedingt $2,500 übrig.
A mainstream price point, as most of you know, $2,495.
Also ich wollte den haben, aber da keine Chance.
Geringe Verkaufszahlen und ein interner Machtkampf kosten Jobs den Job. Der Vorstand entlässt den Mitgründer 1985. Als Apple 1997 aber kurz vor der Pleite steht, kommt er zurück und stellt auch diesen Mann ein.
Yeah, it was bleak, to be honest.
Das war damals eine düstere Zeit, sagt Tim Cook dem US-Sender CBS.
The company was had very little cash. And we had lost our way.
Apple hatte kein Geld und keinen Plan, sagt Cook. Steve Jobs ändert das. Er entschlackt das unübersichtliche Produktportfolio. Er will wenige, dafür innovative Produkte. Das funktioniert. Der Computer iMac wird ein großer Erfolg. Der iPod ist nicht nur ein Gerät, auf das hunderte Songdateien passen. Im iTunes Store verkauft Apple jetzt auch digitale Musik und wird ein mächtiger Player in der Musikindustrie.
Er hat zu 1000 Dingen Nein gesagt, um zu dem einen Ja zu sagen, das wirklich wichtig ist. Und dass Apple seine Hardware und Software selbst entwickeln sollte.
It's hardware and software.
Denn alles soll perfekt miteinander funktionieren. Kopfhörer verbinden sich problemlos mit dem Handy, Dateien lassen sich ohne Aufwand zwischen Apple-Geräten austauschen. Das schätzen Apple-Fans bis heute. 2007 stellt Steve Jobs dann das bis heute wichtigste Apple-Gerät vor.
iPhone.
Ein Computerhersteller will Telefone verkaufen. Die Konkurrenz lächelt damals, aber nicht lang.
$500?
$500 mit Vertrag?
Fully subsidized with a plan?
Fragt sich der damalige Microsoft-Chef Steve Ballmer.
I said, that is the most expensive phone in the world.
Das ist das teuerste Handy der Welt und es spricht keine Geschäftskunden an, weil es keine Tastatur hat. Wir verkaufen jedes Jahr Millionen und Abermillionen von Handys. Apple verkauft pro Jahr null Handys.
Apple is selling zero phones a year.
Das ändert sich sehr schnell. Ein Gerät für Musik, fürs Internet und zum Telefonieren, das funktioniert. Auch bei Geschäftskunden.
Es war ja mal eigentlich ein Computerhersteller und durch den Erfolg des iPhones hat sich alles danach ausgerichtet. Das ist die wichtigste Abteilung, das wichtigste Produkt, von dem sich alles ableitet.
Das ist Philipp Alvarez, Journalist und Apple-Experte beim Handelsblatt. Der Erfolg des Geräts verändert nicht nur das Unternehmen, sondern auch die Art, wie Menschen das Internet nutzen.
Das iPhone hat ja auch überhaupt diese Kategorie Smartphone etabliert und diese ganze App-Ökonomie, in der wir heute leben und mit Uber unser Taxi bestellen, unsere Finanzen über die Sparkassen-App regeln, das ist damit ja entstanden.
Allein der eigene App-Store macht das Unternehmen extrem mächtig. Auf der ganzen Welt sind 2,5 Milliarden Apple-Geräte aktiv. Allein Apple entscheidet, welche Apps auf die Geräte dürfen, welche nicht und verdient dabei sehr viel Geld.
Die Entwickler müssen immer Provisionen an Apple abgeben für jede Transaktion, die da stattfindet. Große Teile des Ökosystems, das wir hier im Silicon Valley sehen, ist um diese Ideen entstanden und so zementierte sich auch diese dominante Haltung, die bis heute fortbesteht.
Das Apple-Ökosystem. In den USA sprechen Medien auch gerne vom Walled Garden, dem geschlossenen Garten, um den hohe Mauern stehen und bei dem es ziemlich aufwendig ist, wieder rauszukommen. Die Tech-Journalistin Joanna Stern hat lange fürs Wall Street Journal gearbeitet. In einem Video erklärt sie, wie dieser geschlossene Apple-Garten funktioniert. Zugang gibt es mit einem Apple-Gerät.
Your journey into the garden likely started with an iPhone.
Deine Reise in die Welt von Apple hat wahrscheinlich mit einem iPhone angefangen. Dann hast du dir vielleicht eine Apple Watch oder AirPods gekauft.
And maybe you also have an iPad or MacBook.
Weil die so gut mit dem iPhone zusammen funktionieren. Vielleicht hast du auch ein iPad oder ein MacBook und jetzt bist du hier.
And now you're here forever.
Für immer.
Auch andere Firmen wie Google oder Samsung verkaufen Smartphones, Uhren oder Tablets.
But what makes Apple stronger,
was Apple stärker macht, ist die vollständige Kontrolle über den nächsten Bereich des Ökosystems, Apple Software. Wie iOS, macOS, WatchOS oder iPadOS. Alle diese Systeme verfügen über exklusive Apple-Funktionen, die sich miteinander verbinden, sodass sie besser zusammenarbeiten.
Alles innerhalb des Apple-Gartens ist perfekt aufeinander abgestimmt.
Da ist die iCloud. Damit lassen sich alle deine Fotos, Dokumente, Notizen und so weiter geräteübergreifend synchronisieren. Mit AirDrop kannst du ganz einfach Dateien von einem Apple-Gerät auf ein anderes übertragen.
Dazu gibt es den Bereich Services. Kunden zahlen also oft nicht nur für das Gerät, sondern auch monatlich für Dienstleistungen. Apple verdient auch durch die Bequemlichkeit vieler User, sagt Handelsblatt-Journalist Philipp Alvarez.
Die Leute wechseln ja ihr Girokonto schon sehr ungern. Da muss man alle Daueraufträge neu machen. So, das ist ja schon ein Schritt zu weit. Und wenn du dann so Alltagsgeräte wie dein Smartphone, mit dem du alles steuerst, du kommunizierst mit deinen Freunden, Verwandten, machst deine Bankgeschäfte, du willst das plötzlich neu machen, musst dich wieder an neue, auch allein, dass die Menüs schon anders designt sind. So, da hast du gar keinen Bock drauf.
Wenn man ein Apple-Gerät hat, liegt es sehr nahe, auch andere der Firma zu benutzen. Verschiedene Systeme zu kombinieren, das macht der Konzern den Usern schwer. Nach Ansicht der Europäischen Union müsste Apple aber gegenüber Konkurrenten offener sein.
Die Kommission hat Apple heute mit einer Geldstrafe von 1,84 Milliarden Euro belegt. Das Unternehmen hat seine marktbeherrschende Stellung auf dem Markt für den Vertrieb von Musikstreaming-Apps missbraucht.
EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager 2024.
Apple hat die Möglichkeit von App-Entwicklern eingeschränkt, seine Nutzer über günstigere Alternativen zum Kauf von Musik außerhalb des Apple-Ökosystems zu informieren. Das ist illegal.
Apple argumentiert gerne mit Sicherheitsbedenken. Wenn man zum Beispiel alternative App-Stores und Bezahldienstleister zulässt, sei der Datenschutz der User gefährdet. Wenn die EU aber konsequent ihre Digitalregeln durchsetzt, ist auch Apples Geschäftsmodell mit dem App Store gefährdet.
Super hochmargiges Geschäft. Davon hängt die ganze Strategie hängt daran und die Regulierung in der EU zum Beispiel, die bedroht das. Davor haben die Angst,
sagt Journalist Philipp Alvarez.
Deswegen beschäftigen sie Herrscher von Lobbyisten oder versuchen Journalisten das auch immer einzureden, wie schlecht das ist, warum es ein Sicherheitsrisiko ist. Manchmal sind bestimmte Argumente, die verfangen die durchaus, aber grundsätzlich ist das alles Eigennutz und mehr Auswahl und Unabhängigkeit wäre für die Kunden gut. Aber man hat oft bei den Tech-Konzernen das Gefühl, dass es die haben sich durchgesetzt mit ihrer Sicht. Man hätte da viel früher eingreifen müssen, jetzt ist es schon sehr spät.
Kurz bevor Jobs 2011 an Krebs stirbt, macht er Tim Cook zu seinem Nachfolger.
Sein Rat an mich war, Frage dich nie, was ich machen würde. Mach einfach das Richtige.
Just do the right thing.
Trotzdem ist das ein großes Erbe. Viele fragen sich, wie es bei Apple nach der Legende, dem Visionär Steve Jobs, weitergehen wird.
Good morning. This is my first product launch.
Das ist meine erste Produktvorstellung als CEO.
Since being named CEO.
Ich bin sicher, das wusstet ihr nicht.
I'm sure you didn't know that.
Eine wichtige Apple-Regel lautet:
We don't look back.
Wir schauen nicht zurück. Wichtig ist, was in der Zukunft passiert.
We're always focused on the next thing. You know, trying to see around the corner.
Tim Cook ist seit 15 Jahren CEO. Er hat Apple zum zeitweise wertvollsten Unternehmen der Welt gemacht. Die Marke steht für Innovation, Luxus und Style. Noch. Denn die bisherige Macht und der Einfluss von Apple sind gefährdet. Aus mehreren Gründen.
Künstliche Intelligenz verändert die Welt.
Microsoft, Google, Anthropic oder OpenAI. Das sind die führenden KI-Firmen in den USA, nicht Apple. KI verändert gerade die Machtverhältnisse in der Tech-Industrie. Das wertvollste Unternehmen ist mittlerweile der Chip-Hersteller Nvidia. Die großen KI-Firmen stecken hunderte Milliarden Dollar in den Ausbau von Rechenzentren, um eigene große KI-Modelle zu entwickeln. Apple hält sich da bisher zurück.
Nee, sie haben, wie sie es halt oft machen, gewartet und geguckt, okay, in welche Richtung geht das? Und wie können wir es auf unsere Art lösen?
Die Lösung waren KI-Funktionen unter dem Namen Apple Intelligence.
Und dann war es aber viel schlechter als ChatGPT oder Gemini von Google.
Um bei den KI-Funktionen konkurrenzfähig zu bleiben, will Apple künftig mit Google zusammenarbeiten, gibt also Kontrolle ab, was der Konzern eigentlich verhindern will.
Da hat die Marke gelitten und die haben auch viele gute Mitarbeiter zum Beispiel verloren, die dann alle gegangen sind.
Aber es ist noch zu früh zu sagen, ob der derzeitige KI-Rückstand auch langfristig wirklich ein Nachteil ist. Die aktuellen iPhone-Modelle sind nach Unternehmensangaben sehr gefragt. Laut Insidern macht sich Apple aber ernsthaft Sorgen, den Anschluss zu verpassen. Auch Nokia oder BlackBerry waren im Handymarkt riesig. Praktisch aus dem Nichts hat sie Apple überholt. Was, wenn es einen neuen iPhone-Moment gibt, aber nicht von Apple? Denn auch andere arbeiten an neuen Geräten, bei denen KI im Mittelpunkt steht. Ähnlich unberechenbar wie die KI-Entwicklung ist aber auch
die US-Politik von Donald Trump und die Abhängigkeit von China.
Unplanbare US-Zölle sind für die ganze Weltwirtschaft eine Herausforderung, für Apple aber besonders, denn ein Großteil der iPhones lässt Apple von der Firma Foxconn in China zusammenbauen. Das ist einfach billiger.
There's no place on the planet outside of China.
Es gibt keinen Ort auf der Welt, wo Apple in dieser Qualität, dieser Menge und zu diesem Preis produzieren könnte. Außer in China.
Do everything within China,
sagt der New York Times-Journalist Patrick McGee in der ARD-Doku Steves Erben. Medien haben immer wieder über die extrem harten Arbeitsbedingungen berichtet.
Bei dem iPhone-Hersteller Foxconn im chinesischen Shenzhen hat eine Serie von Selbstmorden Arbeitsorganisationen auf den Plan gerufen.
If you're working a 12-hour shift, which is pretty typical at Foxconn.
Wer bei Foxconn eine 12-Stunden-Schicht arbeitet, und das ist üblich, darf nicht reden. Lachen wird bestraft. Monotone Routine, Stunde um Stunde, mit nur kurzen Pausen.
Die Regierung in Peking habe das zugelassen, weil sie sich davon einen technologischen Wissenstransfer aus den USA nach China versprach, so McGee.
Seit 2008 hat Apple dort 30 Millionen Menschen ausgebildet. Das ist mehr als alle Arbeitskräfte von Kalifornien zusammen.
Donald Trump will die Macht von China eindämmen. Sollte er wieder hohe US-Zölle anordnen, würden die Kosten für Apple nach oben schnellen. Die Hightech-Produktion von iPhones ist so komplex und speziell, dass Apple sie nicht einfach schnell in ein anderes Land verlagern kann. Deshalb bemüht sich Tim Cook um ein gutes Verhältnis zum US-Präsidenten. Aber die wohl größte Gefahr für Apple sind
Zweifel am Mythos Apple.
Apple hat nicht alles selbst erfunden. Die Maus gab es schon vor dem ersten Macintosh, MP3-Player vor dem iPod, internetfähige Telefone vor dem iPhone. Apple hat es aber hingekriegt, vieles besser und begehrenswerter zu machen als die Konkurrenz. Vor allem das iPhone, das ja noch aus Steve Jobs Zeiten stammt.
Der Erfolg jetzt, der basiert ja auf dieser Markenbildung.
Unter Tim Cook hat Apple die vorhandenen Geräte zwar verbessert und Wege gefunden, immer noch mehr Geld damit zu verdienen. Zum Beispiel auch mit Zubehör wie den Kopfhörern AirPods. Wirklich neue Geräte haben sich unter ihm aber kaum durchgesetzt. Die groß angekündigte Computerbrille Apple Vision Pro hat kaum jemand überzeugt. Apple soll auch an einem Auto gearbeitet und das Projekt beendet haben. Die große Frage, wie lange hält sich noch der Apple-Mythos, der unter Steve Jobs entstand und den Tim Cook nur bedingt verkörpert? Der Apple-Chef ist 65. Laut Insidern soll intern schon ein Nachfolger feststehen.
Das Tolle an Steve Jobs war ja auch, und das hat Tim Cook nicht so vollbracht, der ist halt viel mehr Risiken eingegangen.
Journalist Philipp Alvarez.
Für die Marke und die Fan-Community wäre das heilsam, wenn man jetzt wieder ein bisschen so einen rebellischeren Chef hätte, der versucht, an diesen alten Mythos anzuknüpfen.